Am 16. Februar 20 Uhr fand in der offenen Arbeit ein Themenabend statt zum Thema der Syrienkrieg und die Interessen der Kriegsparteien. Claudia Heid von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen hielt einen Vortrag und die Veranstaltung wurde in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung veranstaltet. Claudia Heid ist Soziologin und Religionswissenschaftlerin und sie befasst sich unter anderem mit der Militarisierung in Europa, mit Israel, Palästina, die militärische, geopolitische und soziale Situation, die Friedensbewegung, außerdem mit dem Nahen und Mittleren Osten, mit Feindbildern, Konstruktion, Instrumentalisierung und die Rolle der Medien, Gender und Islam und dem Zusammenhang zwischen Globalisierung und Krieg. Wir möchten euch diesen Vortrag nicht vorenthalten. Er war sehr interessant und ihr könnt ihn jetzt hier lauschen.
Also erstmal einen schönen Abend. Es freut mich, dass so viele Menschen da sind. Ich warne gleich, es ist natürlich, da es um Syrien geht, nicht so viel Positives, was ich erzählen kann. Vielleicht ganz kurz erstmal was zu mir. Ich bin aktiv im Kontext der Informationsstelle Militarisierung, weiß nicht, ob sie Einzelnen bekannt ist, hat ihr Büro in Tübingen, aber Mitglieder in ganz Deutschland, auch hier in der Nähe, wie die Hanne Adams, die mich eingeladen hat, nach Erfurt zu kommen. Das, was ich heute erzählen werde, kann man teils nachlesen in dieser Zeitschrift Pulverfass Nahost. Ich hatte eigentlich vor, mehr mitzubringen, aber das ist ganz druckfrisch, so druckfrisch, dass der Drucker, also nicht die Maschine, sondern der Mensch, der das drucken sollte, leider durch seine Krankheit es verhindert hat, dass ich eine größere Menge mitbringe. Deswegen kann ich hier quasi nur allen den Mund wässrig machen. Und alle darauf hinweisen, unter www.imi-online.de kann man zumindest meinen Artikel in diesem Heft ab nächster Woche auch einfach so runterladen und bekommt dort Informationen, wo man es bestellen kann. Ich würde dieses Exemplar zwar ungern aus der Hand geben, aber trotzdem einmal durchgehen lassen. Ich würde es am Ende nur gerne wieder haben, weil es mein einziges Exemplar im Moment ist. Zur Informationsstelle Militarisierung ist zu sagen, wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir leben allein von Spenden und Mitgliedsbeiträgen, wir haben keine öffentlichen Unterstützung, was Vor- und Nachteile hat. Der große Vorteil ist, dass wir deswegen unabhängig sind. Der Nachteil ist natürlich, dass die wenigen Menschen, die wir bezahlen können, nicht besonders gut bezahlt werden für die Arbeit, die sie machen. Aber nichtsdestotrotz machen wir die Arbeit sehr gerne, schlicht deswegen, weil sie notwendig ist. Friedensarbeit ist heute dringender notwendig denn je. Wir haben uns gegründet 1996, als in der Nachbarschaft zu Tübingen das Kommando Spezialkräfte aufgestellt worden ist. Also ein Kommando, was hinter feindlichen Linien militärisch aktiv ist. Als wir das mitbekommen haben, haben bei uns die Alarmglocken geklingelt, weil wir das Gefühl hatten, wer so eine Truppe aufstellt, der will die auch einsetzen. Uns wäre es recht gewesen, wir hätten nicht recht gehabt, hatten wir leider. Nun, warum erzähle ich das, bevor ich über Syrien und die Situation in Syrien erzähle? Das liegt daran, weil das, was in Deutschland für Militärpolitik gemacht wird, was im Rahmen der NATO für Militärpolitik gemacht wird, nicht direkt zu diesem Krieg beigetragen hat, aber doch deutlich mehr als nur indirekt. Und genau das werde ich versuchen, schwerpunktmäßig zu erzählen. Ich werde einerseits die Verantwortung der Europäischen Union beschreiben für die ökonomische Destabilisierung Syriens, was ein Teil der Grundlage für den Bürgerkrieg gebildet hat. Ich werde beschreiben, wie mit Waffenlieferungen von außen das Land weiter destabilisiert wurde, auch wie Großmachtvorstellung, imperiale Vorstellung über eine Neuordnung der ganzen Region verheerende Auswirkungen für die Menschen dort hatten und einen ganz vorsichtigen Ausblick machen, was wichtig ist, wenn wir den Menschen sowas wie Frieden zumindest perspektivisch wieder ermöglichen wollen. Man merkt schon in dem, wie ich es erzähle, dass mein Schwerpunkt nicht auf dem ist, welche Fraktionen in Syrien welche Rolle spielen, diese Geschichte könnte ich auch erzählen. Aber schlussendlich ist das, was für die Zukunft des Landes relevant ist, tatsächlich, dass diejenigen, die sich von außen einmischen, endlich ihren negativen Einfluss beenden, damit die Menschen vor Ort überhaupt eine Chance haben, sowas wie einen Friedensprozess zu beginnen. Während wir uns hier treffen, am heutigen Tag, haben sich in Astana, in Kasachstan, verschiedene Fraktionen dieses Krieges getroffen, sowohl aus Syrien als auch diese Verhandlungen dort. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, erinnere ich es nochmal, für die anderen ist es eben eine Wiederholung. Da hat auf Initiative der russischen Regierung, der türkischen Regierung und der iranischen Regierung einen Verhandlungsprozess begonnen. Der ist begleitet von einem mehr oder weniger stabilen oder auch brüchigen Friedensversuch, Waffenstillstandsversuch. Das Ganze sind, denke ich, erste Schritte für Diskussionen. Sie sollen vorbereiten Verhandlungen, die im Kontext der UN ab 23. Februar in Genf stattfinden sollen. Man merkt, dass ich sehr vorsichtig bin bei dem, wie ich es skizziere. Meine große Angst ist, dass all diejenigen, die dort verhandeln, egal ob aus Syrien oder international, zwar irgendwie Frieden haben wollen, aber nicht bereit sind, eigene Interessen zurückzustellen, um ihn auch wirklich zu ermöglichen. Und das, so sage ich mal, so weit als Vorspann und komme dann zu dem, ohne dass ja dieser gesamte Konflikt nicht verständlich ist, nämlich die ökonomische Situation in Syrien. Wenn wir die Europäische Union anschauen und ihre Politik, dann merken wir, dass das schon innerhalb der Europäischen Union teils ein ziemliches Desaster angerichtet hat. Und seit 20 Jahren hat die EU Stück für Stück begonnen, in ihrer Nachbarschaft Politik zu machen. Sie nennt das auch Nachbarschaftspolitik. Es fällt ein bisschen schwer, Nachbarschaftspolitik dazu zu sagen. Allerdings, wenn man sich Nachbarschaftskonflikte anguckt über Laub, was beim Nachbarn landet oder sonst was und was dann eskaliert, dann kommt man doch wieder langsam zu einer Nachbarschaftssituation, wie es um die EU geht. Man kann heute das Ergebnis dieser Nachbarschaftspolitik, egal ob wir im Osten schauen, was sich in der Ukraine entwickelt hat, aber auch was sich in Moldawien entwickelt im Moment oder im Süden, eher als etwas beschreiben, was selbst die EU-Staaten so nennen, nämlich einen Ring aus Feuer, a ring of fire, rund um die Europäische Union. Also definitiv keine stabilisierende, sondern eher eine destabilisierende Politik der Europäischen Union in ihrer Nachbarschaft. Das liegt an Mechanismen, die die meisten wahrscheinlich kennen. Im Kontext der Ukraine wurde das sehr intensiv diskutiert, das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine, was die Ukraine umgestaltet hat von einem eher, sagen wir, staatswirtschaftlich organisierten Land zu einem neoliberal marktwirtschaftlichen Land mit massiven Verarmungstendenzen. Das Gleiche hat in Syrien schon sehr viel früher begonnen. Und es ist jetzt hier nicht so wichtig, im Einzelnen die verschiedenen Schritte, wie Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und der Arabischen Republik Syrien begonnen haben, nachzuvollziehen. Das Relevante ist jedoch, dass das, was seit 2003, teilweise schon zuvor verhandelt wurde, zwischen Syrien und der Europäischen Union, dass das Stück für Stück Schritte waren, die das Land grundlegend verändert haben. Und wissen, in Syrien haben zumindest bis zu Beginn dieser Verhandlung die meisten Menschen einen Job gehabt, entweder in der Landwirtschaft oder bei staatlichen Unternehmen oder beim Militär oder in Verwaltung oder, aber mehr oder weniger immer im Kontext von staatlichem Agieren. Die meisten Unternehmen besaß der Staat oder irgendwelche Unternehmen, die staatsnah waren, relativ deutlich klar, wie die Besitzverhältnisse laufen. Das passt natürlich nicht zu dem, wie die Europäische Union Marktwirtschaft oder gar neoliberale Marktwirtschaft denkt. Es ist wichtig zu wissen, dass das, was verhandelt wurde zwischen Europäischer Union und Syrien, nie unterschrieben wurde, aber es trotzdem seine Wirkung entfaltet hat. Man könnte ja denken, ein Assoziierungsabkommen, was nicht unterschrieben wurde, was nicht ratifiziert wurde, kann man sofort wieder vergessen und zu den Akten legen, noch nicht mal zu den historischen, sondern es komplett vergessen.
was im Fall Syriens allerdings nicht so war. Das lag daran, dass Syrien mit Beginn des sogenannten Krieges gegen den Terror ganz massiv unter Druck stand. Es stand unter dem Druck der USA, als Teil dieser Liste der Schurkenstaaten zu gelten. Dazu kam dann 2004 hinzu, dass die syrische Regierung verantwortlich gemacht wurde für den Mord an dem libanesischen Regierungschef Hariri und weiter unter Sanktionen und so weiter leiden musste. Und deswegen der syrische Staatschef Assad das dringende Bedürfnis hatte, auch gegenzusteuern gegen diese Marginalisierung. Also er war so stark unter Druck, dass er relativ schwach war in seiner Verhandlungsposition mit der Europäischen Union. Vielleicht ist es auch grundsätzlich wichtig zu wissen, dass die Europäische Union mit ihren Nachbarn immer Europäische Union als starker Block auf der einen Seite und einzelnen Staaten auf der anderen Seite verhandelt. Das heißt, es sind Verhandlungen nicht zwischen Gleichen, sondern zwischen dem starken Machtblock und einzelnen anderen Staaten. Für viele Staaten in Afrika zum Beispiel hat das ganz massive Folgen gehabt. Alle kennen oder wahrscheinlich schon mal davon gehört, von den EPAs, von den sogenannten europäischen Partnerschaftsabkommen und die Assoziierungsabkommen in der nächsten Nachbarschaft haben ähnlich massive Auswirkungen gehabt und eben zum Teil auch ganz ohne, dass sie tatsächlich dann schlussendlich ratifiziert wurden. Um zu zeigen, wie die Machtverhältnisse laufen, also es wurde nie unterschrieben, aber es war ab 2004 das Assoziationsabkommen unterschriftsreif. Assad und seine Regierung haben versucht, zum Beispiel in diesen Verhandlungen die Möglichkeit für Direktinvestitionen zu begrenzen. Rein zu verhandeln, dass ausländische Unternehmen immer nur als Joint Ventures mit dem syrischen Staat agieren können und nicht alleine. Hat versucht zu verhandeln, dass Zölle für einzelne Produkte doch erhoben werden können, um die heimische Wirtschaft zu schützen. All das konnte in den Verhandlungen nicht durchgesetzt werden, weil die Europäische Union so stark war in ihrer Verhandlungsposition und Syrien, weil es politisch so marginalisiert war, das akzeptieren musste. Nun, wie gesagt, hätte man sagen können, naja, wurde ja nicht unterschrieben, es ist nichts passiert. Leider ist es dabei nicht geblieben. Die Europäische Union ist sehr gut organisiert. Sie hat diverse Mechanismen, mit denen sie Dinge umsetzen kann, auch ohne, dass ein Vertrag entsteht. Und eines der Mechanismen, was sie hat, sind die sogenannten nationalen Indikativprogramme. Das ist quasi ihr Programm für die Gestaltung der Verhältnisse zu bestimmten Ländern. Und dazu gab es eben auch eines mit Syrien. Hier ist ab 2005 eines dieser sogenannten nationalen Indikativprogramme aufgelistet. Umfangreiches Werk. Auch das erwähne ich nicht irgendwie, weil ich historienverliebt bin, sondern weil dieses Werk konkrete Auswirkungen hatte. Das hier kann man jetzt leider nicht wirklich lesen, ist nicht meine Bosheit, sondern das Problem ist, als ich das erste Mal runtergeladen habe, dachte ich, ich könnte am nächsten Tag nochmal kommen und es mir richtig runterladen, was dann nicht mehr ging. Hatte durchaus auch politische Gründe. Es ist so, dass die Europäische Union allein in dem Zeitraum zwischen 2008 und 2010 110 Millionen zur Verfügung gestellt hat, um Reformen oder sogenannte Reformen in Syrien durchzuführen. Das bedeutet, dass verschiedene Institutionen der Europäischen Union, viele auch aus Deutschland, war das die sogenannte Entwicklungshilfeorganisation GTZ, heute GIZ, die Experten nach Syrien geschickt hat, die haben die syrische Gesetzgebung durchgeforstet, was man alles ändern muss, um aus dieser staatlichen Wirtschaft eine Marktwirtschaft, eine neoliberale Marktwirtschaft zu machen. Und haben dann hier, sieht man auf der einen Seite die Kapitel in der syrischen Gesetzgebung, wie sie davor waren, und dann die konkreten Vorschläge, was sich alles ändern muss. Also hat die EU 120 Millionen in die Hand genommen, hat ihre Experten losgeschickt. Sie haben dann Stück für Stück umgesetzt, was aus ihrer Sicht notwendig war, um diesen Staat zu deregulieren. Bedeutete dann zum Beispiel, dass der ganze Bereich des Wohnungsmarkts dereguliert worden ist, dass Menschen, die davor relativ wenig bezahlen mussten für ihre Miete, weil es staatlicher Wohnungsbau war, auf einmal deutlich mehr bezahlen musste. Bedeutete, dass Dünger oder Düngerersatzstoffe, die subventioniert waren, auf einmal nicht mehr subventioniert wurde. Dass Benzin, dass Diesel deutlich teurer wurde für die Menschen. Viele, viele solche Dinge könnte ich aufzählen. Es war auch, gab einen riesigen Plan zur Privatisierung des Gesundheitssektors. Der wurde dann nicht mehr umgesetzt, weil der Krieg begonnen ist und in dem Moment dann viele der Dinge wieder zurückgenommen worden sind. Aber bis zu Beginn des Krieges wurde in sehr vielen Bereichen dieser neoliberale Kurs ganz massiv und ganz deutlich durchgesetzt. Das hatte ich mir im Sommer 2011 runtergeladen und dann hatte eine Diskussion begonnen, auch bei den Ministerien, die GTZ losgeschickt hatten, um die Veränderungen in Syrien zu machen, ob das jetzt so klug war, dass das noch dokumentiert ist, dass Deutschland wesentlich mit dazu beigetragen hat, das Land zu destabilisieren, und dann wurde in einem großen Akt ganz schnell alles von den Homepages genommen und ich konnte es mir nicht mehr runterladen. Es war auch nicht mehr möglich, im Nachhinein zu bekommen, was im Einzelnen passiert ist. Ändert nichts daran, dass das seine Spuren hinterlassen hat. Diese 120 Millionen, die die EU investiert hat in die Umstrukturierung Syriens, hat sie begleitet mit mehr als 1 Milliarde Euro, die sie zur Verfügung gestellt hat über die EU-Investitionsbank, um dann entsprechende Investitionen von außen in Syrien zu ermöglichen und Syrien in den Weg der Verschuldung zu bringen. Das ist nämlich ganz interessant, dass Syrien wirtschaftlich relativ stabil war und bis heute keine Schulden bei internationalen Institutionen hat. Also keine bei IWF oder Weltbank, keine. Aber das Teil des Programms, was die Europäische Union mit ihnen begonnen hat, war genau, Syrien auf diesen Weg zu bringen. Also Kredite zu holen, was Länder ja dann immer erpressbar macht, weil sobald man die Kredite hat, muss wieder über Konditionen der Rückzahlung wieder neue Reformen durchgesetzt werden und so weiter. Wir kennen diese Mechanismen leider aus vielen anderen Gebieten. Und sie haben selten irgendwo dazu beigetragen, dass sich ein Land positiv entwickelt. Wir müssen die Menschen in Griechenland fragen, wie es dort im Moment unter solchen Bedingungen aussieht. Also das heißt, es wurde sehr gezielt, massiv, umstrukturiert. Und das Interessante ist, dass die westlichen Staaten auch tatsächlich wussten, was sie taten. Vielleicht kennen manche die International Crisis Group, das ist ein Analyseinstitut, was der EU sehr nahe steht. Die haben dann, als der Bürgerkrieg 2011 ausgebrochen ist, tatsächlich darauf hingewiesen, dass all diese Maßnahmen schädlich waren für, Zitat, für das syrische Handwerk und zu Arbeitslosigkeit führten und so weiter. Arbeitslosigkeit war zum Zeitpunkt zum Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges offiziell zwar nur bei 8,1%, aber eben auch nur offiziell. Tatsächlich lag sie bei fast 25% und die Jugendarbeitslosigkeit war noch deutlich höher. Also ich sagte ja, die syrischen Wirtschaftsdaten als solche waren gar nicht so schlecht. Das Problem dabei war, dass diese neoliberalen Umstrukturierungen wie überall Gewinner und Verlierer geschaffen haben. Verlierer kann man sich ganz einfach vorstellen, sind diejenigen, die als einfache Arbeiter in den Betrieben gearbeitet haben, zum Teil arbeitslos wurden oder zum Teil dann eben schlechter bezahlt wurden, weil sie dadurch, dass Zölle gestrichen worden sind, immer mehr den internationalen Konkurrenzsituationen ausgesetzt waren. Verlierer waren Menschen, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben, wobei in diesem Kontext noch mit dazu kam, dass die Menschen, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben, von einer ganz massiven Dürre bedroht waren. Das, denke ich, ist zum Teil bekannt, nicht allen bekannt, aber vor Ausbruch des Bürgerkrieges gab es in Syrien eine der größten Dürrewellen, die man überhaupt jemals festgestellt hat, über mehrere Jahre hinweg, die dazu geführt hat, dass viele Menschen in die Städte fliehen mussten, weil sie auf dem Land kein Überleben mehr hatten und dann in den Vorstädten, in slumartigen Kontexten leben mussten, sich selbst für unglaublich niedrige Löhne verdingt haben, was wieder einen Lohndruck auf andere Arbeiterinnen und Arbeiter ausgeübt hat, die Spannungen zwischen Bevölkerungsgruppen vergrößert hat. Und eine der Städte, in der sehr, sehr viele der Flüchtlinge angekommen waren, war Dara. Und Dara war die Stadt, in der 2011 durch Proteste von Schülern, durch eine starke Repression der syrischen Polizei und Geheimdienste, dann später auch des Militärs, schlussendlich der syrische Bürgerkrieg seinen Ausgang genommen hat. Sprich, die Destabilisierung hat einen wichtigen Anteil daran genommen. Aber auf der anderen Seite gab es eben auch, Dankeschön, gab es auch Gewinner dieser Privatisierung und so weiter. Wenn etwas verkauft wird, kommt irgendwo auch erstmal Geld an. Das war für große Teile der syrischen Bevölkerung durchaus sichtbar, der weitere Kreis derjenigen, die um Assad herum waren. Ist klar, wer die herrschende Funktion hat, ist auch in der Situation, Gewinne abzugreifen. Das war, wie gesagt, die Situation bis zum Bürgerkrieg, Verarmung eines Teils, Reichtum bei wenigen, viele Konsumgüter, die auf einmal dann im Land verfügbar waren, aber eben nur durch wenige finanzierbar. Also ein gesellschaftliches Spaltungsprogramm hätte man kaum effektiver machen können, als es passiert ist. Die deutsche Seite war sehr stolz darauf, auf das, was sie gemacht hat. Das ist auch noch von Anfang 2011. Da hat dann die Deutsch-Arabische Handelskammer, quasi im Auftrag des deutschen Wirtschaftsministeriums agiert für die Verhältnisse zwischen deutscher Wirtschaft und in diesem Fall syrischer Wirtschaft, hat stolz erklärt, dass die Senkung der Körperschaftssteuer von 35% auf 28% oder gar nur 14% für Aktiengesellschaften deutliche Fortschritte gebracht hätte, dass die drastischen Zollsenkungen sinnvoll waren aus ihrer Sicht und dass damit der geforderte Standard der EU-Assoziationsabkommen erreicht ist, in dem entsprochen wird. Also man war sehr stolz auf das, was man dort durchgesetzt hat. Die Investitionsbedingungen wurden dadurch verbessert und vereinfacht. Nun sind zum Beispiel 100%ige ausländische Eigentümerschaft möglich und der volle Gewinntransfer für ausländische Investitionen möglich. Das war das Fazit zu Beginn 2011, wie gesagt, der deutschen zuständigen Institutionen und wir wissen, was danach passiert ist. Aber ohne diesen Vorspann kam und auch ohne die gesellschaftlichen Spaltungen, die dahinter stehen, kann man, glaube ich, nicht verstehen, weswegen auch die Wut so groß war, weswegen die Verzweiflung so groß war, dass Menschen glaubten, mit gewalttätigen Aufständen ließe sich tatsächlich in ihrem Land etwas für sie verbessern. Wir wissen alle, was in Tunesien seinen Ausgang genommen hat, nämlich eine Rebellion gegen Machtverhältnisse, gegen Unterdrückung, für soziale Gerechtigkeit unter Mottos wie Brot und Würde. Und all das, was die Europäische Union gemacht hat, ist ja in komplettem Kontrast zu den Forderungen von dem, was wir kennen und was man benennt eben als sogenannte arabische Revolution. Manche reden dann auch von Jasmin-Revolution. Aber all diese Veränderungen, all diese Umbruchssituation, all diese Wut kam in einen Kontext, in dem, man kann das nicht anders sagen, zynische Pläne an anderer Stelle gemacht wurden, wie sich diese Region verändern sollten. Und die sicherlich weitestgehenden wurden in der USA am War College bei der Ausbildung von Militärs mit in der Vorbereitung auf diese Idee, was könnte aus diesem Greater Middle East, aus diesem größeren Mittleren Osten passieren. Wir befinden uns hier an dieser Stelle im Jahr 2006. Also der Krieg gegen den Terror hat begonnen. Afghanistan wurde angegriffen, Irak wurde angegriffen. Alles war nicht besonders erfolgreich, aber die Reflexion, ob das dann vielleicht ein Fehler war, findet ja bis heute nicht statt, hat auch 2006 nicht stattgefunden, sondern 2006 machte sich dann ein Oberstleutnant daran, Ralph Peter, einen Plan zu zeichnen, wie aus diesem, so wie wir es kennen, aus diesem Mittleren Osten ein neuer Mittlerer Osten entstehen könnte. Die Reden von einem neueren Mittleren Osten hat Condoleezza Rice begonnen, damalige Außenministerin unter Bush. Und für diesen Ralph Peters, der das quasi in diesem Duktus gemacht hat, würde ein neuer, besserer Mittlerer Osten so aussehen. Also ein Mittlerer Osten, in dem neue Staaten entstehen. Also hier oben ein Kurdistan, ein Staat Kurdistan, in dem andere Staaten zerlegt werden, Irak erkennt man hier kaum noch, da findet man nur noch so ein kleiner Teil, der sunnitische Irak heißt, und dann ein anderer Teil des Irak als arabischer schiitischer Staat. Man findet eine, etwas kleinere Türkei, man findet ein größeres Jordanien, man findet ein zerschlagenes Saudi-Arabien. Man kann sich vorstellen, dass die engen Verbündeten der USA in Saudi-Arabien das nicht lustig fanden, dass so ein Plan veröffentlicht wurde. Also wurde tatsächlich einfach in einem Journal, das sogenannte Armed Forces Journal, eine Veröffentlichung des Militärs, ohne irgendwelche Hemmnisse veröffentlicht und als quasi ganz normales Gedankenspiel der Öffentlichkeit präsentiert. Pakistan wird hier kleiner, Afghanistan größer und im Süden davon entsteht zur Verkleinerung des Iran, aber auch Pakistans, ein sogenanntes freies Belutschistan. Und das Interessante ist, dass wohl sicher der Kernkonflikt in der Region, nämlich der zwischen Israel und Palästina, nach wie vor und auch auf diesem Plan nicht gelöst ist. Also interessant, also dass sich diese US-Militärs zwar getrauen, einen ganzen Raum umzustrukturieren, aber offensichtlich einen Teil dann doch ausklammern, weil es ihnen dann zu heikel ist. Aber mit all den anderen Menschen und Bevölkerungsgruppen kann man auf dem Schachbrett spielen und mit ihrem Schicksal, mit ihrem Leben, mit ihrem Überleben offensichtlich umgehen wie mit Schachfiguren, die schlussendlich überflüssig sind. Es geht um Interessen, ganz eindeutig. An diplomatischen Wirkungen hatte es unter der Oberfläche relativ viel. In den Medien angekommen ist nur die Tatsache, dass in der Türkei der US-amerikanische Botschafter einbestellt worden ist, weil es in der Türkei als massive Kampfansage gesehen wurde, wenn in den USA, und sei es nur als Gedankenspiel, so etwas wie ein kurdischer Staat zu Papier gebracht wird. Das war die einzige Regierung, die ganz offen dagegen reagiert hat und gesagt hat, hier, das ist No-Go, das darf aus unserer Sicht nicht sein. Alle anderen haben zwar gemurrt, aber nichts weiter dagegen gesagt. Und manchmal hat man das Gefühl, dass vieles, was jetzt passiert, durchaus entsprechend dieser arroganten Haltung gegenüber den Menschen in der Region passiert. Und am deutlichsten kann man das merken an der Art und Weise, wie Syrien 2011, 2012, sofort nachdem der Bürgerkrieg ausgebrochen war, ganz massiv mit Waffen unterstützt worden ist. Und zwar nicht irgendwie zufällig, nicht irgendwie in Einzelaktionen, sondern mit größter, ich kann sagen, Akribie diese Region mit Waffen im wahrsten Sinn des Wortes geflutet wurde. Mir war das Ausmaß dessen, mit dem es passiert ist, ich ahnte es, mir ist es aber erst seit ein paar Monaten klar, wie grundlegend hier eingegriffen worden ist, indem quasi in eine brennende Situation weiter Benzin gegossen worden ist, sodass sie dann so zerstörerisch wurde, wie wir sie heute kennen. Wir wissen, es sind fast 500.000 Menschen gestorben in diesem Land. Die Hälfte derjenigen, die in Syrien leben, mussten ihre Heimat verlassen. Entweder haben sie das Land ganz verlassen oder sie sind eben als Binnenvertriebene in ihrem Land immer wieder auf der Flucht, manchmal nicht nur einmal, zweimal, dreimal, sondern immer und immer wieder, weil sie nirgendwo wirklich so etwas wie Sicherheit entdecken können. Und am deutlichsten kann man das an einer Aktion merken, die Ende 2011 begonnen hat und dann 2012 richtig anlief. Es gibt in den Lagern des Militärs in der Balkanregion nach wie vor riesige Mengen an Waffen aus sowjetischer Produktion. Also AK-47, alte Panzer, Panzerabwehrwaffen, alles Mögliche. Das sind genau die Waffen, die jeder Mann in Syrien bedienen kann, der den Militärdienst durchlaufen hat. Die Waffen, die sofort in diesem Krieg verwendet werden können. All das, was sonst hier in Deutschland produziert wird, sind ja fast alles Hightech-Waffen. Also Waffen, in die Menschen erst eingewiesen werden müssen, wo eine Ausbildung durchlaufen werden muss, wo auch relativ komplexe Wartungsprozesse und so weiter da sind. Aber die Waffen, die in diesem Krieg in dieser Region sofort verwendet werden kann, waren zumindest bis zu diesem Zeitpunkt relativ einfach verfügbar in kroatischen Beständen, in rumänischen Beständen, in bulgarischen Beständen, in serbischen Beständen. Und das ist der New York Times zu verdanken, dass sie aufgedeckt hat, wie die US-Regierung die Verbindung zu diesen osteuropäischen Staaten hergestellt hat mit saudischen und mit türkischen Geschäftsleuten. Und dann begann massiv über ein paar Jahre hinweg Waffenbestellungen, die zum größten Teil von Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten bezahlt worden sind. Waffen, die dann einerseits in die Türkei geliefert worden sind, über die türkische Grenze nach Syrien kamen oder nach Jordanien geliefert wurden und dann von Jordanien nach Syrien geliefert worden sind. Hier sieht man ganz grob, aus welchen Ländern die meisten dieser Waffen kamen. Aus Kroatien, aus Tschechien, aus Serbien, aus der Slowakei, aus Bulgarien, aus Rumänien, aus Bosnien-Herzegowina. Und sie wurden die allermeisten von Saudi-Arabien bestellt, von Jordanien bestellt, von den Vereinigten Arabischen Emiraten, zum Teil auch von der Türkei. Und ja, in der Zwischenzeit wurde von Nichtregierungsorganisationen in diesen Balkanländern ihre eigenen Regierungen befragt. Ja, warum habt ihr das denn geliefert? Und ich so, naja, andere liefern auch in die Türkei. Warum wir nicht? Ist ganz legal, es gibt kein Waffenembargo gegen die Türkei. Es gibt auch keines gegen Saudi-Arabien oder gegen die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Waffen wurden weitergeliefert, davon wissen wir nichts, da wurden wir wohl belogen oder so. Also die üblichen Ausreden, die kommen, wenn solche Dinge aufgedeckt werden. Nun ist die Summe, um die es hier geht, 1,2 Milliarden, für Waffenlieferungen sogar relativ wenig. Allerdings wurden dafür sehr, sehr viele Waffen geliefert. Das liegt daran, dass die Waffen, die ich gerade beschrieben habe, billig sind. Leider verdammt billig sind. Weil es für die Länder, die es geliefert haben, wie Kroatien, eigentlich nur der Müll war in ihren Kasernen, wo sie froh waren, ihn los zu sein und dafür noch Geld zu bekommen. Um eine Idee zu haben, welche Mengen da transportiert wurden, geliefert worden sind, hier mal quasi ein Einkaufszettel von einer Lieferung aus dem Jahr 2013. Nur eine einzige und es gab sehr, sehr viele davon. Und das geht um eine Größenordnung an Geld, die in einem sehr unteren Millionenbereich ist, was hier gekauft worden ist, wurde in einer Bestellung 10.000 AK-47, 6.300 sonstige Maschinengewehre, 18.500 von diesen Granatwerfern, die klassische Waffe ist schultergestützt, mit der unglaublich viel Unheil angerichtet werden kann, 300 Panzer, 250 Luftabwehr-Flakgeschütze, multiple Raketenwerfersysteme, 90 Stück und eine unglaublich riesige Anzahl von Munition der unterschiedlichsten Art von 364 Millionen. Zum Teil natürlich Kleinmunition für die AK-47, zum Teil eben auch große Granaten für die Granatwerfer. Man bekommt dadurch ein bisschen eine Idee, mit welcher Gründlichkeit dieses Bürgerkriegsland geflutet worden ist mit all dem, was notwendig ist, um den Bürgerkrieg am Laufen zu halten. Und ja, das waren nicht die einzigen Lieferungen, die dorthin kamen. Es kamen auch aus Russland Waffen nach Syrien, es kamen auch aus dem Iran Waffen nach Syrien, es kamen auch Waffen, die Hisbollah nach Syrien gebracht hat, nur um das Bild vollständig zu machen. Aber diese flutartigen Lieferungen, die kamen tatsächlich vor allem aus den Balkanbeständen, aus ehemaliger sowjetischer Produktion. Es ist klar, welche Auswirkungen die hatten. Und das ist deswegen auch eigentlich kein Wunder mehr, weswegen es eine 500.000 Tote gibt in diesem Land. Und damit ist es aber umgedreht auch relativ klar, was gemacht werden muss, damit dieser Krieg ausgetrocknet wird. Nämlich die Waffenlieferungen müssen enden. Und zwar sofort. Und zwar ganz gründlich. Und ja, es macht keinen Sinn, wenn die deutsche Regierung mit Fingern nach Kroatien zeigt, warum liefert ihr denn, wenn man selber eben auch liefert. Und zwar, wenn es ums Geld geht, noch in wesentlich größerem Umfang. Nur, wie gesagt, eben teurere Waffen, deswegen nicht so direkt sofort verwendbar in diesem Krieg, wobei sich das jetzt Stück für Stück auch ändert. Durch die Schulung zum Beispiel der Peschmergas im Norden des Iraks werden auch Stück für Stück modernere Waffen in diesen Konflikt mit eingespeist. Es ist so, dass tatsächlich ein Teil des Krieges weniger wurde, nachdem die Türkei zumindest partiell die Grenze dicht gemacht hat, nachdem Angehörige des Islamischen Staates auch die türkische Regierung und ihre Institutionen angegriffen haben, ist ihnen offensichtlich ein Teil ihrer Partner aus dem Ruder gelaufen und die Grenzen sind nicht komplett dicht, aber sie sind wesentlich mehr dicht als sie zuvor. Vorher waren sie gar nicht dicht, aber zumindest nicht für Waffen und nicht in eine Richtung. Aber man hat schon gemerkt, dass allein dadurch, dass sie partiell dicht wurden, die Grenzen zwischen Türkei und Syrien, es etwas weniger wurde an bewaffneten Auseinandersetzungen. Nur um eine Antwort zu geben, was passieren kann, um die Situation zu deeskalieren. Wichtig an dieser Stelle ist auch, dass Deutschland von Anfang an zwar nicht explizit Kriegspartei war, aber von Anfang an involviert war in diesen Konflikt. Das hat begonnen mit den sogenannten Flottendienstbooten. Das klingt jetzt total harmlos. Flottendienstboot klingt irgendwie wie so ein kleines Schiff, was einen großen Tanker irgendwie durch den Hafen manövriert. Es ist nichts dergleichen. Ein Flottendienstboot ist ein Spionageschiff, was zur Aufklärung dient, und zwar zur Aufklärung nahezu sämtlicher Kommunikationsstränge, die zum Teil, wenn das Boot selbst 100 Kilometer weg ist von der Küste, noch hunderte von Kilometern im Landesinneren sämtliche Telefongespräche, Funksprüche und so weiter abhören können. Also ein sehr deutliches Lagebild geben können zu dem, was in einem Land passiert. Und von Anfang an waren diese Flottendienstboote, davon besitzt die Bundeswehr 3, die einsatzbereit sind, noch zwei weitere, die immer wieder mal auf Halde liegen, aber theoretisch auch einsatzbereit sind. Mit denen hat sie von Anfang an, von 2011 an, Informationen über das, wie in Syrien zum Beispiel Befehlsketten des Militärs liefen, weitergegeben an die NATO und über die NATO an die Türkei und über die Türkei an Teile der Aufständischen. Den zweiten Teil kann ich natürlich nicht beweisen. Ich kann ihn nur annehmen, dass das passiert ist. Wie gesagt, den ersten Teil weiß ich, weil das die Bundesregierung zugegeben hat, dass sie die Informationen an die NATO weitergegeben haben und dass sie über den NATO auch der türkischen Regierung bzw. dem türkischen Militär zur Verfügung standen und sich daran bis heute nichts geändert hat. Hier sieht man, so bekommt so eine Idee, wie das ist jetzt zwar ein Formationsflug, aber das soll ein Stück weit darauf hinweisen, wie dicht beflogen der Luftraum über Syrien ist. Und dabei spielen die AWACS, das sind diese Flugzeuge hier mit den komischen Aufbauten, die zu 40% deutsche Besatzung haben, eine wichtige Rolle, als man könnte es quasi nennen, so als eine Art fliegende Luftleitzentrale, damit es zu keinen Kollisionen kommt, damit der Krieg über Syrien weiter auch mit Bombardierungen stattfinden kann. Es ist so, dass, vielleicht gebe ich mal einen Überblick darüber, wie intensiv dieser Luftkrieg ist. Das sind jetzt die Zahlen zusammen von Syrien und von Irak. Wenn man zum Teil gar nicht genau sagen kann, was wurde jetzt dann bei einem Flug eines Flugzeugs über Syrien abgeworfen, was wurde über dem Irak abgeworfen. Es ist klar, dass mindestens 65.700 Bomben abgeworfen wurde. Von der man sagt Anti-IS-Koalition. Aber jeder, der zu dieser Anti-IS-Koalition gehört, bombardiert keineswegs nur Bastionen des sogenannten Islamischen Staats, sondern sie bombardieren alle noch andere Stellungen oder andere Gruppierungen oder andere Städte oder sonstige relevante Punkte wie Brücken, wie Elektrizitätswerke, wie Staudämme und so weiter, was auch immer von ihrer Seite her logisch, sinnvoll erscheint, militärisch nützlich erscheint. Und es ist klar, selbst wenn diese 65.000 Bomben nur über Stellung des sogenannten Islamischen Staates abgeworfen werden wäre, so eine Bombe entdeckt nicht, wer ist Kämpfer und wer ist Zivilist. Diese Bomben töten einfach am Boden. Und jede Bombe, die am Boden tötet, sorgt für Menschen, die sterben, sorgt für Angehörige, die trauern, sorgt für Wut, sorgt für eine Grundlage, auf der weitere Radikalisierung entsteht. Und das sollten wir mitbedenken, wenn die Geschichte so erzählt wird, wie das einzige Problem in Syrien heute ist der sogenannte Islamische Staat. Sondern das Problem in Syrien ist, dass das Land destabilisiert wurde ökonomisch. Das Problem in Syrien ist, dass das Land vollgeschüttet wurde mit Waffen, dass der Hass der Menschen aufeinander, aber auch auf den Westen geschürt worden ist und dass eine Zukunftsperspektive für die Menschen sehr, sehr schwierig ist. Und deswegen will ich alle auch nicht verschonen davor, Bilder davon zu zeigen, was es bedeutet, wenn Städte befreit werden. Das sind wirklich nur zufällig ausgewählt. Das könnten auch Teile von Aleppo sein. Überall dort, wo befreit wurde, bleibt nichts mehr stehen. Das sind Trümmerlandschaften, die teilweise dementsprechend, wie wir es in Dresden oder sonst irgendwo hier in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs hatte, manchmal noch schlimmer. Nichts mehr, was übereinander steht. Und allein die Tatsache, dass, wenn wir uns vorstellen, dass hier wieder aufgebaut werden soll, bedeutet, dass hier sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen werden muss. Ja, auf einer rein pragmatischen Ebene kann man sagen, wenn das Geld in die Hand genommen wird, wenn Menschen, die gelernt haben, mit Waffen umzugehen, umgeschult werden darauf, dass sie die Blindgänger entfernen, dass sie Stück für Stück so eine Region wieder belebbar machen, dann wäre das durchaus sinnvoll. Dann wären auch die Fähigkeiten einiger Menschen, die nichts anderes gelernt haben, in den letzten Jahren als Krieg zu machen, durchaus sinnvoll eingesetzt. Bedeutet aber, dass irgendjemand das Geld dafür zur Verfügung stellen muss. Und ich sehe außer in den kurdischen Gebieten, wo bei dem Wiederaufbau von Kobane tatsächlich durch die Zivilgesellschaft viel Geld zur Verfügung gestellt wird, längst nicht ausreichend, aber überhaupt mal Geld zur Verfügung gestellt wird, sehe ich in keiner anderen Region, weder im Irak noch in Syrien, auch nur den annähernden Ansatz, Geld für den Wiederaufbau zur Verfügung zu stellen. Was nichts anderes bedeutet als Befreiung, bedeutet im Moment Ruinenlandschaften zu hinterlassen, in denen kein Mensch leben kann. Also sprich, sicherheitspolitisch bedeutet das Rückzugsräume für, in der Zwischenzeit sind ja auch ganz vieles einfach nur kriminelle Organisationen, für militante Organisationen und keinerlei Perspektive für deren ziviles Umfeld, irgend so etwas wie normales Leben zu haben. Wenn also tatsächlich wir wollen, dass die Menschen dort eine Chance haben, jenseits von Extremismus ein normales Leben zu entwickeln, muss hier der Westen sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Das tut er nicht. Er macht es noch nicht mal für die Flüchtlingslager in Syrien und rundherum. Hier ist illustriert die Finanzierungslücke zwischen dem, was die Vereinten Nationen sagen, das notwendig ist zum Überleben der Menschen. Und das ist jetzt wirklich einfach nur Essen und grundlegendste medizinische Versorgung. Und diese Lücke wird von Jahr zu Jahr größer. Also geschweige denn, dass Gelder zur Verfügung gestellt werden für Wiederaufbau oder sonst was. Wenn uns also erklärt wird, mit all diesen Bombardements, mit all diesen militärischen Interventionen könnte eine Zukunft für das Land geschaffen werden, ohne dass erklärt wird, woher dann der Wiederaufbau kommt, dann ist es eine ganz große Lüge, die den Menschen wirklich nichts, aber auch nichts an Perspektive bietet. Und allein im Jahr 2016 fehlten 3,4 Milliarden US-Dollar, um den Menschen irgendwie halt das Überleben in den Flüchtlingslagern zu ermöglichen. Und angesichts dessen ist natürlich kein Wunder, dass Menschen, egal wie gefährlich das ist, den Weg übers Mittelmeer hierher suchen. Wenn ich die Alternative habe zwischen langsam verhungern in einem Flüchtlingslager oder eben einen riskanten Weg Richtung Europa, aber zumindest mit einer Chance dann hier etwas Pause zu haben und etwas Ruhe vom Krieg zu haben, ist die Abwägung für viele relativ eindeutig, die sie treffen. Und ja, ich weiß, das mag jetzt alles sehr, sehr frustrierend klingen. Man merkt aber an dem, was ich erzähle, auch, welche Möglichkeiten wir hätten, gegenzusteuern. Das bedeutet, hier anzufangen, auf Rüstungsexporte zu drängen. Das bedeutet auch, darauf zu drängen, dass all die Staaten, die es ermöglichen, dass dieser Krieg am Leben erhalten wird. Und dazu muss man eben auch den Iran zählen, auch Russland zählen. All diejenigen müssen an den Tisch gehen, an den Verhandlungstisch. Sie müssen auch mit all den Gruppierungen aus Syrien, die bereit sind zu verhandeln, und da würde ich keine einzige Bedingung stellen, wer bereit ist zu verhandeln, verhandelt. Und dann wird sich am Verhandlungstisch etwas ergeben. Nur so kam tatsächlich eine Dynamik für eine Friedensentwicklung. Aber der Frieden, der vielleicht danach entsteht, braucht eben auch eine Initialzündung, auch eine finanzielle Initialzündung, weil es sonst aus meiner Sicht keine Perspektive für die Menschen gibt. Und aus meiner Sicht ist das kein Almosen, sondern aus meiner Sicht ist es eine Entschädigung für die Menschen vor Ort, für das, was der Westen verbrochen hat. Denn ohne den Angriffskrieg aus dem Irak wäre ein islamischer Staat niemals groß geworden. Ohne all diese Einflussnahme von außen wäre dieses Land nicht so zerstört werden. Deswegen sehe ich das, wie gesagt, nicht als Almosen, sondern als eine Art von Reparationszahlung, die wir, die der Westen den Menschen dort schuldig ist und die momentan dringlicher gebraucht werden denn je. Und an dieser Stelle hätte ich ganz, ganz vieles, was ich noch erzählen wollte, ganz vieles, was ich auch mitgebracht habe zur Natur des islamischen Staates und so weiter. Aber mich würde jetzt sehr viel mehr interessieren, welche Fragen im Raum da sind, sodass wir vielleicht gemeinsam fokussiert weiter diskutieren, austauschen, fragen können. Und mache jetzt mal einen Cut und freue mich auf ein Feedback. Dankeschön. Applaus